Moin moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute geht es nach Costa Rica. Mein Gast Rainer kennt Costa Rica wie seine Westentasche und berichtet uns heute von der Zusammenkunft von süß und salzig, von Faultieren, Papageien, Schlangen, Pura Vida, Ziplining, Rafting und wie lässig das Leben sein kann. Hallo Rainer und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Unser heutiges Thema ist Costa Rica und Costa Rica ist Pura Vida. Pura Vida, was bedeutet das eigentlich in Costa Rica?
Ja, Pura Vida, das ist so ein Allerweltsbegriff. Ich habe das mal vor 25 Jahren mit pralles Leben übersetzt und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute in ihren Reisebüchern und so übernommen. Man sagt es zur Begrüßung, man sagt es zur Verabschiedung, man sagt es anstatt Danke. Also es ist ein universell einsetzbares Wort, wie im Fränkischen das passt schon.
Ja, das ist ein schöner, passt schon, kenne ich eigentlich nicht aus dem Fränkischen, sondern aus Österreich. Aber interessant, wusste ich gar nicht, dass das fränkischen Ursprung hat. Aber es passt schon, passt wirklich definitiv zu allem. Also das ist quasi so ein bisschen Lebensfreude, ja? Weil unter Pura Vida stelle ich mir auch so einfach diese Unbefangenheit, diese Lebensfreude der Menschen vor. Also ein bisschen passt das oder ist das dann wieder unpassend?
Nein, das passt perfekt. Also die Ticos, wie sie sich selber nennen, ne, die sind super lebensfroh. Also das ist ja das glücklichste Volk der Erde, wird es oft betitelt. Und es ist auch wirklich so. Also dieses Pura Vida, das leben die auch. Ne? Also die nehmen das Leben nicht so ernst wie wir hier. Die sind ein bisschen lockerer, ein bisschen cooler und versuchen halt auch immer Spaß am Leben zu haben. Und das merkt man halt in diesem Wort Pura Vida, spiegelt sich das ganz gut wieder.
Und hat das mit dieser unsagbar schönen Natur zu tun? Hat das eher damit zu tun, dass es klimatisch natürlich auch ganzjährig so wahnsinnig schönes Wetter ist? Oder wie deklinierst du das alles?
Alles. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Geschichten. Also das ist auf jeden Fall mal das Wetter. Das ist schon viel besser als hier, ne? Es ist immer schön warm. Es schneit nie. Es ist einfach angenehmer als hier. Es ist nicht so trocken. Dann, klar, die haben eine unglaubliche Natur. Also in Costa Rica ist alles grün, gell? Und wenn man nicht gerade in der Trockenzeit in Guanacaste ist, dann darf man da keine Grünallergie haben, weil es ist wirklich unglaublich grün. Überall flattern bunte Vögel rum, es zwitschert und es ist halt auch wirklich eine wunderschöne Art zu leben da, ne? Und das, glaube ich, macht das Wohlfühlgefühl der Ticos eben aus, ne?
Die Natur ist wirklich, glaube ich, eins wirklich der Hauptattraktionen, wenn ich das richtig mich informiert habe, Rainer, dass wirklich, also die Landschaften, das satte Grün, wie du sagst, dann aber auch einfach die Farben, also die vielen Farben durch die Blumen, Vögel, Tiere, aber es ist wohl so, dass das wirklich auch sehr, sehr dicht bewachsen ist, ne? Also das ist nicht nur so, dass es grün ist, so ein bisschen, sondern komplett das Innere des Landes auch zu bereisen, das attraktiver ist, richtig?
Absolut. Also in Costa Rica ist kein Land, wo man sich in ein Resort setzen soll, sondern da muss man rumreisen, man muss ein paar Tage unterwegs sein und dann die Reise vielleicht so organisieren, dass man am Ende der Tour noch am Strand ist. Aber selbst da geht der Urwald wirklich bis zum Strand hin und man hat Grün und unglaublich üppige Natur. Aber ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen rumreist und die Natur auch im Land kennenlernt, weil das unglaublich schön ist und unglaublich abwechslungsreich, vom Trockenwald über Nebelwald bis zum Regenwald. Es ist einfach sensationell. Kulturell ist nicht so viel los, muss man gleich sagen, aber es ist wirklich von der Natur her überragend.
Wahnsinn, okay. Also wir sind ja beim Thema Reisen. Wo würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, so eine Reise zu beginnen? Wie sollte eine typische Costa Rica-Reise, je nachdem natürlich, es gibt nicht eine typische, aber was sind die Hauptattraktionen, die man unbedingt sich anschauen sollte?
Ich würde das auch immer davon abhängig machen, in welcher Jahreszeit man fährt. Wenn man jetzt hier im Sommer losfährt, dann muss ich nicht gleich die ersten Tage am Strand. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt im Winter, so wie jetzt Februar, März, eine Reise startet, würde ich am Strand beginnen. Es gibt inzwischen Flüge nach Liberia. Von dort aus haben wir noch eine Stunde zum Strand. Das ist überragend. Dann bleibt man 3-4 Tage am Strand, macht dann eine Rundreise, je nachdem, welche Interessen man hat, ne? Ob man jetzt eher der Naturliebhaber ist, ob man lieber wandern geht, Trekking, ob man dieser Action-Urlauber ist mit Rafting und Ziplining, da muss man gucken, was der Gast will, ne? Oder ob er, ja, gibt ja auch viele Surfer inzwischen, einfach nach den Interessen das auswählen. Und dann kennen wir uns halt wirklich unheimlich gut aus. Also unsere Mitarbeiter, die haben alle schon in Costa Rica gelebt oder kommen aus Costa Rica, und dann machen wir die perfekte Reise für die Gäste fertig, weil es ist für jeden wirklich anders.
Also ich bin jetzt mal der Abenteurer-Typ. Wo bringst du mich hin?
Ich würde dich auf jeden Fall nach La Fortuna zuerst mal bringen. La Fortuna, das ist am Vulkan Arenal. Dort ist so der Hauptpunkt für abenteuerlustige Unternehmungen. Von dort aus kannst du Canopy-Touren unternehmen. Ne? Das sind dann zum Beispiel so, da gehst du so 15 Meter im Baum hoch und schwingst dich quasi von Ast zu Ast. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also an so Träden, Ziplines nennt man die. Fährst du dann teilweise 50, 100 Meter über dem Erdboden bis zur nächsten Plattform. Das ist sehr Adrenalin fördernd.
Ja, so. Und ich bin mir schon jetzt bei der ersten Beschreibung schon gar nicht mehr so sicher, ob ich der Abenteuertyp bin. Das klingt nämlich nach Hardcore-Abenteuer.
Nein, das ist super sicher. Die haben das doppelt abgesichert. Das ist ein Freund von mir, der das erfunden hat, die sind da auch in so einer Jury. Also es wird wirklich doppelt und dreifach abgesichert. Und es ist auch noch nie was passiert. Also es ist wirklich super sicher. Dann gibt's so Tarzan-Swing, ne, was man machen kann für die Leute, die jetzt nicht unbedingt diese Canopy-Touren machen wollen oder die Zipline-Touren. Man kann Canyoning dort sehr, sehr gut machen. Es gibt ein Hardcore-Tracking über den Cerro Chato, wenn man sowas machen will. Das ist auch echt der Hammer. Oder halt Rafting. Rafting ist auch was ich jedem unbedingt mal empfehlen sollte. Da ist Costa Rica eins der besten Reviere weltweit.
Wahnsinn. Gefährliche Tiere gibt's da irgendwie nicht, weil das klingt jetzt alles sehr, sehr stark der Natur nach.
Ja, natürlich gibt's gefährliche Tiere. Es gibt 17 tödlich giftige Schlangenarten in Costa Rica, aber du wirst sie einfach nicht sehen, wenn du nicht suchst. Wir haben zum Beispiel so Reisner für Schlangenfreaks, ne, die gerne Schlangen sehen wollen,
Gott,
aber die müssen.
Oh Gott, das wäre ja gar nichts für mich. Da kriege ich gleich das Grausen.
Ja, aber wie gesagt, Du wirst sie nicht zu Gesicht bekommen, wenn es dann
sehr schön, ist, ne? Sehr schön. Genau, aber sowas gibt es auch, also quasi so für ganz bestimmte Interessensgruppen, also verschiedene Schlangen- oder Reptilien-Touren gibt es auch dann da, ja?
Ja, es gibt die wildesten Sachen, aber normal sind so die Birdwatcher, Vogelgucker oder sowas, ne? Dann die Wanderer, die Hiker, die Tracker. Also das ist so das Normale, aber es gibt für ganz spezielle Interessensgruppen auch immer Spezialreisen. Logisch, Orchideen, es gibt 1200 Orchideenarten, und da gibt es ganz, ganz viele Kunden, so Botaniker, die das interessiert, und dann gibt es spezielle Touren in der speziellen Jahreszeit, wenn die blühen, dann sind die da unterwegs. Also es gibt die verrücktesten Sachen.
Gibt es auch Faultiergruppen?
Ich habe gerade eine Reise ausgearbeitet.
Ich finde Tiere so faszinierend und so hübsch.
Ja, die sind wirklich der Hammer. Die sind der Hammer, Simone. Also das musst du einfach mal gesehen haben, gell? Aber da kann ich jetzt dir gerade was dazu sagen, weil ich komme ja gerade aus Costa Rica und habe bemerkt, dass es inzwischen wahnsinnig viele Sloth-Tours gibt. Ne? Sloth Sanctuary, Sloth-Tour, überall sieht man die raussprießen. Ne? Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe bei meinen Reiseleitern nachgefragt, was die so davon halten. Und da ist wirklich so überall Tenor, dass seit es diese Sloth-Touren gibt, sieht man kaum noch welche in freier Wildbahn. Das ist die
Retourkutsche des Tourismus.
Das ist die Retourkutsche des Tourismus. Deshalb habe ich mir auch die Sloth-Touren wirklich genau angeguckt, habe mich mit den Besitzern da unterhalten und so, ne, und habe die dann gefragt, ob die auch fremde Faultiere aufnehmen. Und da muss man wirklich aufpassen. Also wir vermitteln jetzt zum Beispiel nur die Sloth-Touren, wo wir genau wissen, dass das tatsächlich Faultiere sind, die da schon jahrelang leben. Und nicht extra dazugeholt werden, weil das ist natürlich dann kontraproduktiv für nachhaltigen
Tourismus.
Bisschen
wie Zona nachher, ne? Ja, ganz genau. Ja, Nachhaltigkeit ist ja groß geschrieben auf Costa Rica, ne?
Ja, aber du darfst nie auf Costa Rica sagen.
Oh, Entschuldigung.
Das ist keine Insel.
Schon das erster großer Fehler. Bitte, liebe Zuhörer, verzeiht mir, ich bin da kein Insider, wie man merkt.
Costa Rica hat zwar Pazifik und Karibik, aber es ist keine Insel.
Nee, definitiv nicht. Ja, aber ich dachte auf dem Land oder in dem Land. Ja, vielleicht. Also ich sage dann lieber in Costa Rica, richtig?
Perfekt.
Okay.
Nee, sehr gut.
Sehr gut. Also dann bleiben wir trotzdem beim Thema Nachhaltigkeit. Ach, ja, in Costa Rica.
Genau. Also Costa Rica ist wirklich, ich reise sehr viel, bin Reiseveranstalter, war schon in wirklich 70, 80 Ländern, aber Costa Rica ist das nachhaltigste Land der Welt, von dem wir in Deutschland unglaublich viel lernen können und auch lernen sollten und wahrscheinlich wegen der Klimakrise auch lernen müssen. Also die sind, das ist das einzige Land, die es geschafft haben, ihren Bewaldungsgrad, das heißt, wie viel Prozent der Landesoberfläche bewaldet sind, zu erhöhen. Das war in den 50er Jahren war Costa Rica zu 30% bewaldet, jetzt sind es 56%. Ne? Also die haben wirklich fast verdoppelt. Und in Deutschland, wir sind bei 2 oder 3%. Ne? Also da.
Ja, wir sind sicherlich da überhaupt keine nennenswerte Größe. Aber das ist wirklich das Programm der Nachhaltigkeit, ist wirklich, soweit ich gelesen habe, auch wirklich von der Regierung mit eins der Hauptaugenmerke.
Ja.
Mhm.
Ja, cool. Genau.
Sehr cool. Wie äußert sich das sonst im täglichen Leben? Vielleicht einfach für unsere Zuhörer so als Beispiel, damit man das versteht, außer jetzt der Bewaldung noch, dass da kein Plastikmüll wahrscheinlich erlaubt ist und sowas, das ist wahrscheinlich basic. Aber gibt es noch weitere Projekte, so wie zum Beispiel das alles mit natürlichem Strom oder sowas?
Ja, genau. Genau. Das ist der Hauptpunkt, was die Ticos eben machen. Das ist dass die komplett unabhängig von fossiler Energie werden und die machen das eben fast alles mit Wasserkraft. Die haben relativ wenig Photovoltaikanlagen, kommt auch langsam, aber unglaublich viel Wasserkraft. Das heißt, da werden große Flüsse werden gestaut, genau, und die werden dann durch Turbinen gejagt. Es schaut nicht gut aus, muss ich sagen, in manchen Bereichen von Costa Rica. Ne? Und da sind auch viele Naturschützer, die sich da stark dagegen machen. Aber im Endeffekt, irgendein Tod muss man sterben. Ne?
Und, ja, genau. Ja, man kann nicht alles von nichts haben. Das ist so wie mit den Windmühlen in Bayern. Wir möchten gerne ökologisch sein, aber keiner möchte eine Windmühle vor der Haustür haben. So ähnlich kann ich mir das dann auch vorstellen mit der Wasserenergie.
Genau, nur machen es die Costa Ricaner wirklich noch einen Punkt besser, weil die dadurch, dass die Wasserkraft erzeugen, auch riesengroße Wälder schützen eben. Ne? Also da wird das Einzugsgebiet von diesem Wasser, das muss alles komplett bewaldet sein. Das sind hunderte Quadratkilometer, die da geschützt werden durch diese Wasserfirmen, weil da nichts gebaut werden darf, um genügend Wasser zu haben für diese Wasserkraftanlagen. Und diese Wälder sind dann auch wieder geschützt. Ne? Also von daher ist es dann auch wieder eine ganz gute Geschichte. Ja, aber es sind natürlich auch einige Wasserkraftwerke, die wirklich problematisch sind, weil da keine Fische mehr wandern können oder weil Wanderwege von Tieren abgeschnitten wurden und so. Da muss man schon auch sagen, hat auch einen negativen Einfluss. Aber es ist wie bei uns mit Windkraft. Da muss man auch aufpassen, wo man sie hinstellt und darf die nicht überall hinstellen, wo es halt gerade der Rumpeland brütet oder sowas. Da muss man auch wirklich Rücksicht nehmen.
Ja, definitiv nicht einfach, aber schön, dass das Land sich da dieser Nachhaltigkeit verschrieben hat und das auch wirklich so durchzieht, dass ja viele andere nur so ein bisschen als Greenwashing betreiben, wird da halt eben in der Realität wirklich auch umgesetzt. Und das ist wirklich großartig eigentlich, dass das passiert. Ja, wir sprachen eben über Abenteurer, lustige Urlauber und was ist, wenn du jetzt also eher so der Wandertyp bist, weil dafür ist ja Costa Rica auch, also einfach die Natur genießen willst und Wanderungen machen willst. Welche Ecken oder welche Tour würdest du uns da vorschlagen?
Ich war neulich im Corcovado Nationalpark und habe da so ein Trekking gemacht. Das ist das Nonplusultra. Das ist wirklich, das ist 4 Tage lang durch den Corcovado Nationalpark. Da siehst du so unglaublich viele Tiere und hast so verschiedene Landschaften. Man läuft am Meer entlang, es ist abenteuerlich, also das ist richtig toll. Die Bergfexe unter uns, die würde ich zum Cerro Chiripo schicken. Das ist der höchste Berg Costa Ricas. Und wenn du da Glück hast, dann kannst du von oben die Pazifikküste und die Karibikküste in einem 360-Grad-Blick sehen. Es ist wirklich traumhaft schön.
Wahnsinn, aber dafür brauchst du bestimmte Wetterbedingungen, oder?
Ja, du musst halt schauen, dass kein Nebel dann da ist, ne? Also, das ist immer der Knackpunkt, weil es da oft Nebligkeit ist, ne? Aber das ist halt Glückssache, wie bei jeder anderen Wanderung in den Alpen oder so auch. Wenn es schlechtes Wetter hast, ist einfach Pech. Wenn es gutes Wetter hast, hast du halt eben Glück, ne?
Ja, das ist bei uns ganz genauso, ganz richtig. Ja,
exakt.
Genau. Mhm. Und ansonsten ist aber auch Costa Rica was für Familien, oder?
Oh ja, das ist absolutes Familienparadies. Also, wir waren die Ersten, die Fernreisen für Familien angeboten haben. Und das kam wirklich, weil wir immer in Costa Rica waren. Also meine Frau mit unseren zwei Kindern, Elisa und Paul, sind wir immer durch Costa Rica gereist und haben dann irgendwann gedacht, ey, das bieten wir doch jetzt mal als Rundreise an. Ne? Am Anfang haben die Leute uns echt belächelt und gesagt, ihr spinnt doch, ihr könnt doch da nicht mit Kindern hin. Inzwischen ist das wirklich absolut Mainstream mit Family nach Costa Rica, Ecuador oder Nepal zu reisen. Aber das war vor 25 Jahren, war das noch komplett schräg. Aber Gott sei Dank ist es so, weil die Costa Ricaner lieben Kinder und die sind so kinderfreundlich. Man hat keinen Stress im Restaurant, wenn Kinder da rumrennen oder sowas. Ne? Das ist einfach bei denen ein ganz anderes Verhältnis aber gut, die haben es auch einfacher, weil die Kinder halt auch immer draußen rumrennen können. Ne?
Beim Thema halt Familien schön. Fällt mir halt eben dann auch ein bisschen das Pricing ein. Es ist ja eine Fernreise, sprich Flüge, teuer, Familie. Wie kommt das so? Wie kann man das alles so über den Kamm bringen?
Naja, das ist natürlich keine günstige Geschichte. Ne? Also du musst schon mal rechnen, so 8.000 bis 10.000 für 14 Tage mit Flug und Rundreise musst du schon ungefähr rechnen. Du kannst natürlich auch billiger machen, aber das macht dann natürlich auch nicht so viel Spaß, ne? Wie wenn man einen eigenen Mietwagen hat und Hotels mit Pool nimmt und so. Aber sowas um den Dreh musst du schon kalkulieren. Aber das haben inzwischen viele Familien, haben das Geld ganz einfach, ne?
Und investieren es einfach für solche Erlebnisse.
Und investieren es, genau. Und wenn man es sich leisten kann, ist es wirklich absolut grandios. Ich sage immer, bleibt, je länger ihr könnt, bleibt so lange, wie es geht, weil es ist einfach traumhaft schön zu reisen. Es ist einfach zu reisen, die touristische Infrastruktur ist da. Und die Menschen sind einfach gut vorbereitet auf Familien. Also die touristische Infrastruktur ist perfekt.
Fantastisch.
Gibt und auch so vier Bettzimmer und sowas, weiß also das ist oder Doppelzimmer mit Durchgangstüren und sowas, da haben wir richtig tolle Hotels im Portfolio bei uns.
Ja, Stichpunkt Hotel, wie stelle ich mir die Unterkünfte vor? Es ist ja nun ein individualistisches Zielgebiet mehr.
Ja.
Wahrscheinlich sind das eher Boutique-Hotels, kleine familiengeführte Unternehmen. Liege ich da richtig oder entsteht da auf einmal so ein großes Hotel vor mir, was ich in Costa Rica gar nicht erwartet hätte?
Ja, leider, es gibt solche Bettenburgen, aber das würde ich, würde ich niemandem empfehlen, da reinzugehen. Es gibt so schöne, kleine, schnucklige Lodges, Hotels mit 8 bis 10, 12 Zimmern. Das ist einfach viel, viel angenehmer da zu wohnen, wie in so einem Bettenburg, wo ich auch auf Gran Canaria sein könnte oder so. Also das würde ich jetzt unseren Gästen nicht empfehlen. Es gibt von $20 Lodges, ne, also $20 vor Übernachtung, bis hin zu, ich war neulich in so einem Resort, das hat $1,500 die Nacht gekostet.
Ja, ja.
Also da gibt's auch für, genau, da gibt's für jeden.
Für jedes Budget, genau. Für jedes Budget und jede Erwartungshaltung dann das passende Angebot. Das ist ja
yes,
sehr schön.
Ganz genau.
Sehr, sehr gut. Ja. Was magst du uns in Costa Rica noch ans Herz legen? Was muss man machen? Was hast du für schöne Erlebnisse dort gehabt, die du mit uns teilen möchtest? Denn viele der Zuhörer möchten ja auch so ein bisschen was Persönliches hören, also etwas, was aus Erlebnissen ist, also nicht nur das, was man machen kann, sondern was muss man erleben, also an
Also ich finde die La Tigra Rainforest Lodge finde ich nach wie vor echt ein Traum, weil das ist eine Lodge, die aus selbst angebautem Holz gebaut wurde, also die Lodge-Besitzer, die haben die Lodge quasi selber nachwachsen lassen. Man kann dort auch seinen Baum pflanzen, um dann gleich sein CO2, was man verfliegt, teilweise zu kompensieren. Ist auch eine schöne Aktion mit Kindern, sowas zu machen. Ne? Und man kann dann über eine App bekommt man den Standort seines Baumes zugeschickt und kann dann den Baum also ständig beobachten, wie er wächst und wie groß er ist und was mit dem passiert. Und hat dann so eine gewisse Verbindung zu Costa Rica. Ist einfach eine super schöne Geschichte und kann ich wirklich eben nur ans Herz legen.
Ja, fantastisch. Wenn ich jetzt deine Kinder hier vor dem Mikrofon hätte und fragen würde, was denen am besten gefällt, was würden die antworten?
Na ja, gut, die sind ja jetzt schon 24 und 25.
Naja, okay, das war jetzt nicht die Frage. Als du mit denen zum ersten Mal runtergereist bist, was hat dir am meisten fasziniert, so aus Kinderaugensicht?
Auf garantierter Strand. Also der es Strand, gibt so, okay. Es gibt so Strände, da fließt Süßwasser von den Bergen ins Meer, ne? Und das sind dann so kleine Bächle, und die da sich reinsetzen, das ist so schön kühl, ne? Und dann zwischendurch ins Meer und zum
kein
Baden.
Kein Salzwasser piekt nicht.
Exakt, keine Quallen und nichts, ne? Und dann kannst du da so Sandburgen bauen und die Papageien fliegen drüber, und das hat die total fasziniert. Also sowas. Klar, und dann gibt's auch immer diese kleinen, wie heißen jetzt diese Krebse, die Einsiedlerkrebse noch fangen und sowas, ne? Und mit denen spielen. Also das die waren totale Strandfans immer, absolut. Das hat ihnen am besten gefallen.
Ja, süß.
Ja.
Rainer, wenn man jetzt Costa Rica am besten bereisen will, wie macht man das? Ist der Mietwagen die beste Lösung, oder gibt es auch Busmöglichkeiten oder andere Fortbewegungsmittel, die man dafür nutzen sollte?
Sehr gute Frage. Die Costa Rica ist wirklich super gut mit dem Mietwagen zu befahren. Die Straßen sind tipptopp. Es gibt inzwischen alles über Navi zu erreichen. Man tut sich da auch nicht mehr so schwer wie vor 10 Jahren. Also es ist eine sehr gute Option. Aber es gibt inzwischen auch wirklich viele Gäste, die diese Shuttle-Services annehmen, was ich auch aus Nachhaltigkeitsgründen super toll finde. Das passiert so, die Leute von Interbus oder von irgendwelchen anderen Organisationen holen dich im Hotel ab und fahren dich zum nächsten. Und dann bist du ja wieder dort, und von dort aus kannst in dem anderen Hotel kannst du dann wieder Ausflüge unternehmen, die werden alle von den Hotels organisiert. Also du brauchst dann da gar keinen Mietwagen, oder du läufst eben vom Hotel aus los zum Wasserfall oder sowas. Also ist wirklich super einfach, auch ohne Mietwagen, wenn man nicht selber fahren will, zu organisieren. Was bei unseren Gästen sehr gut ankommt, sind die Driver-Guide-Touren. Das heißt, der Guide fährt dich zum Beispiel eine Woche, 10 Tage, 14 Tage durch Costa Rica, zeigt dir alles, zeigt dir die Tiere, die besten Restaurants, gibt dir Geheimtipps, sagt dir, wie es dich verhalten sollst. Und das kommt bei den Gästen super gut an. Und danach fahren die Leute halt dann selber noch eine Woche rum oder zwei, ne? Oder bleiben noch eine Woche am Strand. Das sind so die drei Hauptpunkte, die gemacht werden. Und natürlich Gruppenreisen, die mit dem Bus durchgeführt werden. Da hat man es am einfachsten. Da braucht man sich immer nur reinsetzen und wird rumgefahren.
Immer je länger ich dir zuhöre, desto einfacher dieser Costa Rica-Urlaub für mich wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist etwas mit ganz viel Leichtigkeit, gar keine Komplikationen, egal was ich mache, es wird schon irgendwie laufen, es gibt ganz viele Optionen, ich muss mich nur entscheiden, aber ohne Druck. Das klingt alles wie mega relaxter Urlaub.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Du musst dir nur vorher überlegen, was du willst, was du für Ansprüche hast, ob du lieber fotografieren willst oder lieber Vögel beobachten, wandern, aktiv sein. Und dann stellen wir dir die perfekte Reise zusammen. Oder halt, ja, du buchst es halt selber, kannst du natürlich auch machen. Aber bei uns ist es genauso teuer, wie wenn du es selber buchst, weil wir die Provision ja von den Hotels bekommen.
Und ihr habt halt eben noch die Garantie dazu, die ihr gebt, ne?
Ja, die Garantie, und wir kennen uns halt auch aus. Ne? Wir wissen jetzt dass man in der Jahreszeit nicht in die und die Ecke sollte, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass es 4 Tage regnet, sehr hoch ist oder so. Ne?
Gibt es denn in dem im klassischen Sinne eine beste Reisezeit, also jetzt um möglichst viel zu bereisen?
Das ist, Simone, das ist auch wieder eine Frage, was man machen will. Ne? Aber es ist die traditionell beste Reisezeit ist zwischen Januar und April. Ja. Das ist die sogenannte Trockenzeit, ne? Und da sind aber auch die Hotels am teuersten. Und auch viele Amerikaner dann unterwegs und die Strände ziemlich voll und so. Also
ich höre schon raus, das ist nicht deine Lieblingsreisezeit.
Doch, auch. Man muss halt dann wissen, wo man hingeht, wo dann wenig Touristen sind, ja.
Ja, genau. Man muss ein bisschen gegen den Strom laufen dann.
Gegen den Strom laufen, genau,
richtig. Ja, klar. Sehr schön. Aber ansonsten gibt es jetzt keine Reisezeit, wo du sagst, also das ist jetzt wirklich unangebracht wegen zu viel Wärme, zu viel Nässe, zu viel.
Naja, klar. Da kann es schon viel regnen, ne? Aber da ist dann zum Beispiel wieder die beste Zeit für Wahlbeobachtungen und so.
Ja, logisch. Also wenn ich ein ganz bestimmtes Interesse habe, muss ich mich vorher ganz genau erkundigen, wofür die beste Reisezeit ist. Aber wenn ich jetzt ein normaler Ersttouristler bin,
ja, dann würde ich dir raten,
Rica, dann sollte ich vielleicht diese Monate Oktober, November nicht unbedingt auswählen, richtig?
Exakt, vollkommen richtig.
Sehr schön. Sehr schön. Zur Küche vielleicht ganz kurz. Die Kulinarik ist bei Abgehobenen Reisepodcast immer ein Thema.
Echt?
Wie, ja, na klar, das ist mit eines der ganz wichtigen Dinge, zumindest in meinem Leben.
Sehr schön.
Und es wäre vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch interessant zu wissen, wie stelle ich mir die kostarikanische Küche vor?
Bis vor ein paar Jahren grauselig, ehrlich. Es gab nur Reis und Bohnen und fettes Fleisch. Also das war so das Standardgericht, ne? Zum Frühstück Gallo Pinto, auch wieder Reis mit Bohnen. Aber inzwischen hat sich die Küche komplett umgestellt. Die haben einen ganz starken peruanischen Einfluss überall gekriegt und dadurch ist die Küche eher so in unserem Sinn mediterran geworden. Es gibt viel so Ceviche und Fischgerichte, auch leichte Gerichte, vegane Kost, viel mit Früchten wird gemacht. Also das ist inzwischen wirklich richtig toll und man kann sich da auch vegetarisch oder vegan super gut ernähren.
Sehr schön. Klingt nach einer schönen Wandlung. Also das
ja, Gott sei Dank, ja.
Ja, hört sich ein bisschen leichter an als das, was du am Anfang sagtest. Reis und fettes Schweinefleisch wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber gut. Vor allen Dingen nicht zum Frühstück.
Da kommst du nicht drum rum. Gallo Pinto gibt's immer zum Frühstück und ein paar Mal musst du das auch essen, weil
ja ganz klar. Probieren würde ich es auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Aber ob ich das jeden Morgen haben muss, das weiß ich nicht. Reisedauer. Bei jedem Morgen fällt mir das Thema Reisedauer an. Aus deiner Sicht die ideale Minimum-Reisezeit?
Minimum zwei Wochen,
ne? Ja, genau. Sonst lohnt sich der weite Weg und dann ist man frustriert, wenn man wieder abreisen muss und hat vieles nicht gesehen.
Genau. Und nach oben keine Grenzen, wirklich. Also man kann in Costa Rica 6-8 Wochen ohne Probleme rumreisen, hat immer neue Landschaften, neue Gegenden, neue Aussichten. Also es ist wirklich ein absolut abwechslungsreiches Land. Und die Nachbarregionen sind auch interessant, Nicaragua und Panama.
Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich auch nochmal. Aber ich denke mal, nach dem, was du uns erzählt hast, sollte man vielleicht nicht gleich beim ersten Mal was kombinieren, weil sonst hat man vermutlich viel zu viel verpasst und reist frustriert wieder ab.
Stimmt.
Rainer, was wir noch gerne von dir hören würden, ist noch ein weiterer Geheimtipp. Wenn wir schon mal das Glück haben, einen echten Insider und Experten zu haben, was kannst du unseren Zuhörern noch als Geheimtipp verraten?
Ah, da würde ich euch auf jeden Fall einen Trip in die Serena Ranger Station empfehlen in Corcovado. Da kann man entweder hinlaufen oder man fährt mit dem Boot hin. Man wird dorthin gebracht und eine nasse Anlandung dann da gemacht. Und dann da schläft man zwar in so Stockbetten wie in einem Jugendherberge, aber sehr sauber und auch gut gepflegt und dort kann man Tiere beobachten ohne Ende. Ich habe da schon bin da schon mit dem Tapir durch die Gegend gelaufen. Es gibt Jaguare, man kann Haie von der Station aus beobachten. Also es ist echt unglaublich schön und das absolut Beste sind die roten Aras, die hellroten Aras, die einen über die Köpfe fliegen wie Spatzen. Sagenhaft.
Ja. Wahnsinn. Klingt einfach ganz, ganz toll. Gibt es etwas Besonderes, was man beachten sollte, wenn man nach Costa Rica reist?
Eigentlich braucht man nichts Großes beachten. Man weder Impfungen, sonst, also man, es wird auf jeden Fall warm. Man braucht eine gute Ausrüstung dabei. Und ich finde immer, man sollte ein paar Tage zumindest mit einem Reiseleiter unterwegs sein, weil der sieht einfach 10-mal mehr, als wenn man selber nach Faultiere guckt. Du wirst keins finden im ersten Jahr, wenn es dann vielleicht mal ein paar Jahre da bist, ja, aber die ersten Jahre immer ab und zu mal Touren mitmachen und einen Guide nehmen, das rentiert sich auf jeden Fall.
Apropos Ausrüstung, 5 Dinge, die du absolut jedem rätst mitzunehmen.
Fernglas, ganz wichtig. Absolut wichtig, weil viele Tiere sind halt einfach weiter weg. Dann würde ich auf jeden Fall knöchelhohe Wanderschuhe mitnehmen, weil man viel im Dschungel unterwegs ist und mit über Kreuz und Quer halt einfach läuft und die auch vor Tieren schützen können. Ne? Dann auf jeden Fall ein Foto, ganz, ganz wichtig. Ich würde auf alle Fälle auch einen Regenponcho dabei haben für den Fall, dass es regnet. Es gibt nämlich Gegenden in Costa Rica, da regnet es 5 Tage im Jahr nicht. Wie viel habe ich jetzt? 4? Und als 5. würde ich auch noch sagen, ein Taschenmesser, weil man das einfach immer gut brauchen kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Das war ein schöner Abschlusssatz. Mit dem Taschenmesser machen wir dann für heute Schluss.
Okay.
Und ich bedanke mich ganz, ganz doll für die schöne Beschreibungen, für ja diese wahnsinnigen tollen Informationen, die wir heute mitgenommen haben. Ich glaube, vielen Zuhörern wird klarer, wo man sein, dass man unbedingt, bevor man reist, sich einen Plan machen sollte und seine Schwerpunkte hinlegen sollte, was man wirklich sehen will und nicht. Das ist total wichtig, weil ja auch davon die Reisejahreszeit dann abhängt und den unbeschwerten Urlaub auf Costa Rica erst recht
yes, macht. Absolut, ganz genau.
Rainer, vielen Dank. Das war wirklich sehr informativ und aufregend, heute mit dir über Costa Rica gesprochen zu haben. Nachlesen könnt ihr die Highlights der heutigen Folge wie immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf den Social-Media-Kanälen folgt. Das war's für heute. Tschüss und bis bald. Eure Simone.